Inforadio Podcast.
Mit Michael Castricius einen schönen guten Abend. Lockdown-Anordnungen sind immer nur so gut, wie sie von der Bevölkerung auch befolgt werden. Dafür, so Experten, sollten sie nicht nur verständlich und nachvollziehbar sein, sondern auch gerecht. Und dann dies: Schulen zu, Geschäfte zu, Kulturstätten zu, Gastronomie zu, aber in Büros wird fröhlich weitergearbeitet. Das jedoch wird in den nächsten Wochen wohl weniger werden. Homeoffice ist das Gebot der Corona-Stunde. Inforadio-Reporterin Lena Petersen hat in Berlin-Mitte die Realität recherchiert.
In vielen Büros im Rathaus Mitte brennt Licht. Das Thema Homeoffice sei ein heißes Eisen, sagt eine Mitarbeiterin in der Raucherpause. Die Bereitschaft des Personals sei hoch, von zu Hause aus zu arbeiten, sagt der Rathausmitarbeiter Niklas Schenker. Die Technik fehle aber.
Es gibt keine richtigen Laptops für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ich habe jetzt selber nur ein Diensthandy. Und man muss auch sagen, dafür zuständig ist ja das ITDZ auf Landesebene. Und das dauert seit Anbeginn der Pandemie viel zu lange. Am Beginn der Pandemie versuche ich zum Beispiel so einen Laptop zu bekommen, um auch richtig im Homeoffice arbeiten zu können. Und das funktioniert alles nicht. Und natürlich würde ich auch gerne mal von zu Hause aus arbeiten. Das ist ja eigentlich geboten in dieser Stunde.
Die nötige Ausstattung und technische Infrastruktur fehlt auch in vielen Unternehmen in der freien Wirtschaft. John arbeitet in der IT-Branche und muss die Betriebe auf- und umrüsten.
Ein paar sind da sehr stark engagiert, aber andere wiederum, da hat man eher so den Eindruck, es ist eher noch Normalbetrieb.
Und tatsächlich fühlen sich einige Mitarbeiter aus der Finanzbranche auch zu Pandemiezeiten im Büro sehr wohl.
Weil ich die soziale Komponente im Büro einfach brauche und schätze. Das ist mir halt, wie gesagt, wichtig und deswegen würde ich nicht auf Büro verzichten wollen, ganzheitlich.
Ich fühle mich eigentlich im Büro sicherer als woanders. Ist natürlich die Frage, mit wem hat man Kontakte, wie ist da möglicherweise die Gefährdungslage und so weiter. Im Büro zum Beispiel treffe ich natürlich nicht auf die Risikogruppen, die sind ja dort mit Pensionierungsgrenze 65 ja eher unterrepräsentiert. Ne?
Die Mitarbeiterin der mongolischen Botschaft Bage arbeitet einige Tage im Büro, andere von zu Hause aus. Das Homeoffice ist für die junge Mutter manchmal nicht so einfach.
Zum Beispiel, wenn ich mehr konzentrieren muss auf meine Arbeit und wenn die beiden Kleinen kommen und muss ich mal auch dazwischen kochen und so weiter und dann die Arbeitsergebnis ist ein bisschen schlechter als im Büro.
Trotzdem würde die Botschaftsmitarbeiterin gerne ausschließlich von zu Hause aus arbeiten. Dort fühle sie sich am besten vor der Pandemie geschützt. Aber auch ihr macht der Mangel an digitalen Möglichkeiten einen Strich durch die Rechnung.
Inforadio-Redakteurin Lena Petersen recherchierte in Berlin-Mitte zum Thema Homeoffice. Eigentlich sollte es ein Hoffnungszeichen sein, dass in Brandenburg ein weiteres Corona-Impfzentrum eröffnet wurde, im Elbe-Elster-Kreis, im Süden nämlich. Allerdings überschatten Berichte über Lieferschwierigkeiten bei den Impfstoffen den Tag in Elsterwerder. Am Morgen zumindest, berichtet RBB-Reporter Daniel Masto, kamen noch kostbare Ampullen an.
Bevor die Türen des Impfzentrums in Elsterwerder öffnen, liefert ein LKW die ersten Kartons mit Impfdosen. Die Pakete werden in die zum Impfzentrum umfunktionierte Mehrzweckhalle gebracht. Zeitgleich kommen die ersten zu Impfenden, so auch Joachim und Magitta Noack aus Klettwitz.
Ja, das ist super, dass wir Sonntag angerufen haben vor 14 Tagen und gleich heute einen Termin gekriegt haben.
Ich glaube, das mit dem zweiten Termin auch, nach dem, was besprochen wird, dass es eventuell Engpässe auftreten dabei. Ne?
Ängste, die berechtigt sind, denn auch Elsterwerder steht wesentlich weniger Impfstoff zur Verfügung als bisher geplant. Ob die zweite Impfung also pünktlich erfolgen kann, ist ungewiss, sagt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher bei der Eröffnung.
Wir müssen vielleicht ein bisschen den Zeitpunkt zwischen Erst- und Zweitimpfung etwas verlängern, aber nur in dem zulässigen Intervall, was das RKI auch vorgibt. Und dann müssen wir gucken, dass wir erst dann wieder Termine vergeben können, wenn das klar mit Impfstoff untersetzt ist.
Vorerst werden also keine Impftermine neu vergeben. Für die nächsten 3 Wochen soll der Betrieb im Impfzentrum Elsterwerder aber gesichert sein, sagt Peter Noack von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Wie es dann weitergehe, sei unklar.
Wir kennen die genauen Zahlen nicht. Ansonsten bleibt das Impfzentrum hier vorerst geöffnet, sei denn, der Impfstoff kommt nicht, es gibt einen Stopp oder ähnliches. Dann muss man hier wahrscheinlich dann auch darüber nachdenken, runterzufahren.
Und noch eine Frage muss geklärt werden. Wie kommen die Menschen, die nicht mobil sind, nach Elsterwerder? Hier müssen die Gemeinden und der Landkreis an einem Strang ziehen, sagt Elbe-Elster-Landrat Christian Heinrich Jaschinski.
Hier haben die Erfahrung die örtlichen Bürgermeister und hier wird man sehen, wo es Bedarf. Und für diesen Bedarf werden wir Lösungen finden.
Trotz der noch offenen Fragen für Elsterwerders Bürgermeisterin Anja Heinrich ist es heute unterm Strich ein guter Tag.
Also bei 11 Zentren Chefin als südlichster Teil dieses Impfzentrum hier erreichen zu können, ist wirklich ein Glück für die Leute in dieser Region, für OSL, für Elbe-Elster, natürlich besonders für Elsterwerda.
Und wie wichtig das Impfzentrum für den Landkreis Elbe-Elster ist, zeigt der Blick auf die aktuelle 7-Tage-Inzidenz. Mit 348 ist sie deutschlandweit eine der höchsten. Es hatte die Ausmaße einer Katastrophe, als sich das Coronavirus im letzten Jahr im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum ausbreitete. 47 Tote. Patienten konnten nicht mehr aufgenommen werden, die Geschäftsführung musste gehen, Staatsanwälte ermittelten. Jetzt, nach 6 Monaten Arbeit, hat eine Expertenkommission ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Stefanie Brockhausen über die wichtigsten Erkenntnisse.
Es sind deutliche Worte, die Brandenburgs ehemalige Gesundheitsministerin Anita Tack als Leiterin der Expertenkommission findet.
Ich war schon sehr betroffen, wie nachlässig Hygiene und auch Arbeitsmedizin in dem Haus eine Rolle gespielt haben. Das hat mich doch dann schon sehr betroffen gemacht.
Von einer schwach aufgestellten Krankenhaushygiene spricht auch der zweite Kommissionsvorsitzende, Frank Hufert von der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Dadurch sei es schlicht nicht möglich gewesen, den Ausbruch zu managen.
Dazu braucht man Personal, man braucht eine eigene Abteilung für Krankenhaushygiene, man braucht einen Labormediziner plus einen Mikrobiologen, wenn man ein Krankenhaus vernünftig und adäquat aus meiner Sicht betreiben will. Und insofern ist es dort leider nicht abgebildet gewesen, sondern die Krankenhaushygiene wurde mitbedient von der herzlichen Seite der Mikrobiologie. Wie sich auch gezeigt hat, kann das nicht vernünftig funktionieren. Die mittelbare Krankenversorgung ist eben nicht etwas, wenn ich es mal locker formulieren darf, dass man mal so nebenbei abschraubt, um Kosten zu sparen. Ja?
Die Expertenkommission ist wenig zimperlich mit ihrer Kritik. Auf 74 Seiten legt sie ein Geflecht an Ursachen für den Corona-Ausbruch offen. Darunter der Fokus auf Wirtschaftlichkeit, der zulasten von Versorgungsqualität und Patientensicherheit gehe. Der dominante Führungsstil der ehemaligen Geschäftsführung und die kaum vorhandenen Bemühungen, Ideen der Mitarbeiter aufzugreifen. Auch der Aufsichtsrat ist aus Sicht der Experten seinem Kontrollauftrag nur unzureichend nachgekommen. Sie hätten zu wenig fachliche Expertise und kein ausgeprägteres Interesse für Defizite und Schwachstellen im Klinikum gezeigt. Und die bauliche Struktur des Klinikums habe den Ausbruch begünstigt. Die Experten fordern einen Neubau.
RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen über die Corona-Katastrophe im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum im vergangenen Jahr. Landwirtschaft. Nachhaltig, umweltschonend, regional und kostendeckend. So wollen immer mehr kleine und größere brandenburgische Höfe ihre Produktion und das Leben in den Dörfern am Laufen halten. Der Landesbauernverband hat seine Ideen dargelegt, wie Landwirtschaft in der Hauptstadtregion in 10 Jahren aussehen sollte. Thorsten Südow berichtet aus Potsdam.
Vom Kreieren einer Marke Milch aus Brandenburg bis zur umweltgerechten Düngung reichen die 29 Vorschläge, die Mitglieder des Landesbauernverbandes im Zukunftspapier Neuer Brandenburger Weg aufgeschrieben haben. Begründung: mit niedrigen Aufkaufpreisen für Milch und Schweinefleisch und aufgeregten Debatten, was ist denn eigentlich Tierwohl im Stall, kommen Brandenburger Landwirte nicht weiter, argumentiert Bauernverbandspräsident Henrik Wendorf. 6 Millionen Einwohner in Berlin und Brandenburg mit regionalen Agrarprodukten zu versorgen und so Arbeit auf dem Land zu sichern, das müsse das Ziel sein. Noch werden nur 60% des Milchbedarfs und etwa die Hälfte der Schweinefleischnachfrage von Brandenburger Landwirtschaftsunternehmen gedeckt, so Wendorf.
Natürlich sind wir nicht so vermessen und sagen, okay, wir wollen überall 100% haben, aber wir wollen annähernd uns dem Ziel doch stellen, wieder zu einer annähernden Selbstversorgung.
Noch fehlen regionale Schlachthöfe, die lange Tiertransporte überflüssig machen, sowie langfristige Lieferverträge mit Kantinen und der Hotellerie in Berlin. Und die Bereitschaft der Verbraucher, mehr für das Kilogramm Fleisch aus neu gebauten, dem Tierwohl gerecht werdenden Ställen zu zahlen. Bauern, Verbraucher und Landespolitik müssen jetzt miteinander reden, wie Landwirtschaft in den nächsten Jahrzehnten funktionieren kann.
Über die Zukunft der Landwirtschaft in Brandenburg informierte Thorsten Südow. Seit Sommer vergangenen Jahres wird die Brandenburger AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Der Landesverfassungsschutz begründet das unter anderem mit dem großen Einfluss des formal aufgelösten Flügels, mit engen Kontakten zu rechtsextremistischen Gruppierungen und der Verächtlichmachung von Menschen anderer Herkunft oder Religion. Nach langem Zögern will die AfD jetzt gegen seine Beobachtung juristisch vorgehen, berichtet unser Korrespondent in Potsdam, Oliver Schosch.
Die Brandenburger AfD reicht gleich zwei Klagen ein. Zum einen die des Landesverbands vor dem Verwaltungsgericht Potsdam gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Und zum anderen strebt die AfD-Landtagsfraktion ein sogenanntes Organstreitverfahren vor dem Landesverfassungsgericht an. Hier soll die Berichterstattung über die Beobachtung der Partei verhindert werden. Die AfD-Vize-Landes- und Fraktionsvorsitzende Birgit Bessin spricht von einer politisch motivierten Beobachtung der Brandenburger AfD, die man gerade in diesem Jahr unterbinden müsse.
Superwahljahr 2021. Wir haben natürlich den Anspruch, in diesem Jahr natürlich ohne diesen Makel des Beobachtungsstatus in den Wahlkampf gehen zu können. Wir bekennen uns zum Grundgesetz, wir haben uns nicht zu Schulden gekommen lassen.
Der Brandenburger Verfassungsschutz sieht das völlig anders und verweist immer wieder auf zwei der einflussreichsten Akteure der Brandenburger AfD, Christoph Berndt und Andreas Kalbitz, die beide als erwiesene Rechtsextremisten geführt werden. Der Brandenburger SPD-Fraktionschef Erik Stohn findet gerade den Versuch, die Berichterstattung über die Beobachtung zu verhindern, bezeichnend für die Brandenburger AfD.
Die AfD hätte ja auf den Gedanken kommen können, die Person auszuschließen, die zu der Beobachtung geführt haben. Sie hätte auf den Gedanken kommen können, sich zu ändern. Nein, stattdessen möchte sie die Regeln ändern. Wenn die AfD eine demokratische Partei sein will, zumindest behauptet sie das immer, dann sollte sie auch auf demokratischem Boden arbeiten. Sie wollen Transparenz immer nur dann, wenn sie für andere gilt. Sie selbst wollen am liebsten im Verborgenen arbeiten.
Der Grünen-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Benjamin Raschke, geht davon aus, dass die AfD mit beiden Klagen gegen ihre Beobachtung scheitern wird.
Ich hatte Akteneinsicht genommen beim Innenministerium, habe mir die Akten eingeschaut, auf welcher Grundlage der Verfassungsschutz darauf kommt, sie so einzustufen. Ich habe daran keine Zweifel. Es machte sich natürlich einiges an der Person Herrn Kalbitz fest, an dem viele Stränge zusammengeführt wurden. Wenn man sich jetzt allerdings anguckt, wie die neue Führung der AfD ist, gibt es da keinen Unterschied, wenn nicht sogar eine Verschärfung.
Die Brandenburger AfD meldete sich am Dienstag mit drei juristischen Experten zu Wort, die das völlig anders sehen. Sie sprachen von einem politischen Vorgehen der Regierung gegen die stärkste Oppositionskraft und zogen dabei den Vergleich zur DDR und zu Weißrussland.
Also die Brandenburger AfD will juristisch gegen die Beobachtung durch den Landesverfassungsschutz vorgehen. Das berichtete aus Potsdam Oliver Schusch. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.